Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie einmal mehr aus der afghanischen Hauptstadt Kabul, jetzt wieder zurück in meinem Hotelzimmer zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Montag, dem 24. November 2025. Journalismus sollte zum Verständnis, zur Verständigung beitragen. Das ist etwas ganz Wichtiges, scheint mir ein Schwerpunkt heute zu sein, vor allem für einen Titel wie die Weltwoche, die sich ja durch Weltoffenheit und Neugierde auszeichnen sollte. Nichts glauben, sich alles einmal selber anschauen, auf sich wirken lassen. Natürlich, das sind dann vorläufige, subjektive Eindrücke, aber es geht eben nichts über den eigenen persönlichen Eindruck. Darum bin ich hier in einem Land, das momentan von Journalisten eher gemieden wird. Ein Land, Afghanistan, das natürlich mit großen Vorbehalten behaftet ist, vor allem aus der westlich-europäischen Perspektive. Ein Land, das auch angefeindet wird, von dem man sich vielleicht auch etwas fürchtet. Und einer Regierung dieser ominösen Taliban, die natürlich eine ganz schlechte Presse hat bei uns in Europa, in der Schweiz. Deshalb ideale Bedingungen, um einmal selber hierher zu gehen, um sich selber ein Gefühl zu verschaffen, eine Impression, eine bestimmte, ja, Wahrnehmung, wie es sich hier eigentlich darstellt. Und ich sammle jetzt alles, Jäger und Sammler, stelle das zusammen und versuche mir da einen Reim zu machen aus meiner natürlich ortsgebundenen, schollengebundenen schweizerischen Perspektive. Gestern war ein ganz interessanter Tag hier in der Hauptstadt. Wir haben vieles erlebt. Am Morgen war ich an einer Gewerbemesse. Ich habe einen kleinen Film darüber aufgezeichnet. Mal sehen, ob ihn die Kollegen dann irgendwann ausstrahlen. Wir waren im legendären Hotel Intercontinental, Kabul Intercontinental, eine unglaubliche Adresse, gewissermaßen Sinnbild der afghanischen, der tragischen afghanischen Geschichte in der, ja, zweiten Hälfte oder etwas in der Schlussphase des 20. Jahrhunderts, seit den 70er Jahren, 1969 eröffnet, mit einem Schweizer Direktor, Pierre Martinet, der dort die Crème de la Crème der Hotellerie versammelte. Der König von Afghanistan war dabei, man hat Modeschauen veranstaltet, Christian Balmain, der berühmte französische Modeschöpfer, war zugegen mit den Mannequins aus Europa, aus der ganzen Welt. Man hat das als Tempel der Verwestlichung, sozusagen der Öffnung gen Westen, installiert. Britische Architekten, auch britisches Material wurden eingeflogen, nur das Beste vom Besten. Und das Haus im modernen End-60er-Jahr-Blockstil auf einem Hügel errichtet, wachte da sozusagen als Wahrzeichen Kabuls über der Hauptstadt. Dann natürlich in Mitleidenschaft gezogen durch die Kriegswirren, durch die Umstürze. Denn kurz nach der Eröffnung des Hotels ging es drunter und drüber. Sturz des Königs, neue Regierung, dann die Intervention der Sowjets, die Mujahedin, die islamischen Gotteskrieger, die die Sowjetunion aus dem Land vertrieben, ihr das Genick brachen, dann Bürgerkrieg, Taliban, USA und jetzt wieder Rückkehr der Taliban. Es ist ja unglaublich, was hier erlebt wurde. Wir haben uns dieses Hotel angeschaut, eine eher etwas melancholische Angelegenheit, wie ich auch in meiner Spezialsendung erzähle. Ich habe noch aufgezeichnet von den Straßen Kabuls, um Ihnen da etwas einen Eindruck zu vermitteln. Wie lebt man eigentlich hier? Wie lebt man auf dem, ja, in dem Alltag unter den Taliban? Wie sieht das Stadtbild, das Straßenbild aus? Was für Geschäfte sind da zu sehen? Wie geht es den Leuten? Ist das Land sicher oder streifen da permanent Militärpatrouillen herum? Das sind so Impressionen, die ich Ihnen hier rüberzubringen versuche. Vielen Dank auch für die Reaktionen, auch für die Zusendungen von Fragen. Zum Beispiel hat mich die Anfrage erreicht, ja, Herr Köppel, wie leben Sie da im Hotel? Wir sind in einem sehr guten Hotel untergebracht, dem Kabul Grand, das Hotel Kabul im Zentrum gelegen, besser beieinander jetzt als das Interconti, das da unter der Regierungsägide einen etwas, ja, sagen wir mal, betrüblichen Eindruck vielleicht hinterlässt, obwohl das Hotelpersonal sich größte Mühe gibt. Wir haben auch mit dem Hoteldirektor gesprochen, der schon lange in diesem Haus dort oben tätig ist, natürlich von der Lage her mit einem wunderschönen Wald umgeben und einer prächtigen Aussicht, einem Swimmingpool, der allerdings jetzt verwaist ist, ziemlich verstaubt, zwei Tennisplätzen, von denen einer außer Kraft ist. Das ist das Interconti. Ja, eben, man müsste da mal groß investieren, das Kabul Grand sicherlich in einem besseren Zustand. Man muss sich das so vorstellen, wenn man da hineinkommt, das ist noch gesichert wie eine kleine Burg mit großen Sicherheitsvorkehrungen. Der Krieg liegt noch nicht weit zurück, aber auf der Straße in der Stadt geht das Leben einigermaßen mit einer gewissen Normalität vor sich. Wir waren auch in Geschäften drin. Ich habe mir einen Supermarkt angeschaut. Auch da gibt es dann Bilder zu sehen auf Weltwoche Daily. Wir waren in einer neu gebauten oder neu jetzt sich erhebenden Moschee mit fantastischen Holzkonstruktionen inwendig, mit einem wunderbaren Gehölz, das also fantastische Düfte ausströmte. Und ich hatte dann die Gelegenheit, sozusagen als Abschluss eines sehr intensiven Tages mit dem Gesundheitsminister der Taliban zu sprechen, einer militärischen Legende, dem Nur Jalal Jalali aus dem Norden einer Stadt, die auch durch die Erdbeben jetzt in Mitleidenschaft gezogen wurde, ein sehr bedächtiger, nachdenklicher Mann mit weißem Bart, allerdings 5 Jahre jünger als ich, was man ihm vielleicht nicht unbedingt geben würde. Und für mich eindrücklich, wie er erzählt hat aus seinem Leben, er war 7 Jahre in amerikanischer Haft in Bagram und habe dort auch den Hass der Amerikaner auf ihn und seine Umgebung erlebt. Am Ende allerdings dieser 7-jährigen Haft habe man durchaus freundschaftliche Beziehungen gehabt. Das sei für ihn eigentlich die Metapher, das Sinnbild für alles, was ich jetzt da präsentiere. Es sei eben möglich, auch mit Gegnern Frieden zu schließen und Afghanistan sei bereit, mit allen auch ehemaligen Gegnern Frieden zu schließen. Man wünsche sich einfach, in Ruhe gelassen zu werden vom Ausland, dass nicht immer wieder Kriege hineingetragen werden und sie sich da selber verteidigen müssen, sondern man wolle einfach jetzt das Land, die Probleme lösen, die gesundheitlichen Probleme, die Infrastrukturprobleme, die natürlich wirtschaftlichen Probleme. Aber solange Frieden herrsche, solange man Frieden habe, und man bete übrigens auch für den Frieden in Europa, für eine Beendigung jetzt des Ukraine-Krieges da, diesem unnötigen kriegerischen Geschehen, wenn der Frieden da sei, dann sei eigentlich alles möglich. Das war so seine wichtigste Botschaft. Ich werde das natürlich dann auch schreibend festhalten in der Weltwoche, wenn ich da meine Eindrücke zu einer Reportage sammle. Er hat sich dann auch bedankt, dass wir gekommen sind. Er hat gesagt, ja, das sei doch außerordentlich, dass man sich da auch aus der Schweiz, aus Mitteleuropa heraus die Mühe nehme, sich einmal selber ein Bild zu machen. Er wisse natürlich, welches Image und welche Eindrücke über die Taliban, über Afghanistan heute im Westen kursieren. Umso wichtiger sei es, dass man im Gespräch bleibe und versuche, voneinander zu lernen. Das waren die Worte des Ministers, der aus der Region eben von Kunar stammt, einer Stadt, die in Mitleidenschaft gezogen wurde durch die heftigen Erdbeben noch vor kurzem. Aber ich will da nicht zu viel erzählen in dieser Sendung. Ich möchte es auch kurz machen, aufgrund der etwas längeren Übermittlungsgeschwindigkeit. Ich meine, ich habe gute Verbindungen in die Heimat. Ich kann alle Nachrichten hier lesen. Die Versorgung ist tiptop und wir haben auch hier in dem Hotel gute Bedingungen, was die Infrastruktur, die ganze Telekommunikation angeht. Aber eben die Geschwindigkeit der Übermittlung etwas länger, etwas langsamer, als wir das gewohnt sind in unmittelbarer Umgebung der Heimat. Was sind die Themen, die heute in der Schweiz zu reden geben in den Medien? Ja, es gibt Friedensdiskussionen in Genf zwischen den Amerikanern und den Ukrainern, den Europäern, und es sieht so aus, als werde jetzt dieser Trumpsche Friedensplan etwas modifiziert. Die Russen geben sich cool, abwarten, sie hätten es ja nicht nötig, irgendetwas zu unternehmen. Der amerikanische Außenminister Rubio hat da von guten Gesprächen geredet, dass man da diesen Plan etwas habe abändern können, im Sinne der Ukraine, im Sinne auch Europas. Donald Trump, der US-Präsident, hat derweil etwas geätzt, etwas geklagt gegen die Ukraine, man sei undankbar gegenüber all dem, was da vor allem auch die Vereinigten Staaten Unternehmen. Gut, man könnte hinzufügen, die Vereinigten Staaten von Amerika wollen sich im Moment ja auch nicht unbedingt daran erinnern, dass sie ein Hauptverursacher dieses Konflikts sind mit ihrer ja hemmungslos vorangetriebenen NATO-Osterweiterung, der ja selbst amerikanische Diplomaten mit größter Skepsis, mit größten Zweifeln damals gegenüberstanden. Dies also die Situation. Hoffen wir, dass man da zu einer Lösung kommt. Dann Christoph Blocher im großen Interview mit der Sonntagszeitung, mit Arthur Ruttishauser, mit einem klaren, einfachen Konzept für die Lösung der Too-Big-to-Fail-Problematik bei der UBS. Er sagt, höhere Eigenkapitalvorschriften bringen nichts. Das wird einfach nur die Regulierung verschärfen. Der Staat redet immer mehr mit, die Bank wird weniger wettbewerbsfähig. Nein, man muss marktwirtschaftliche Grundbedingungen herstellen. Das heißt, man muss die Bank aufteilen, das Amerika-Geschäft und das Schweizer Geschäft. Eine amerikanische Bank, eine schweizerische Bank, die Aktionäre sollen 2 Aktien bekommen. Die amerikanische Bank untersteht dem amerikanischen Recht, die schweizerische Bank dem schweizerischen Recht. Nur so könne sichergestellt werden, dass die einzelnen Einheiten auch wirklich marktwirtschaftlich funktionieren. Solange das zusammenbleibt, haftet die Schweiz, bleibt die Schweiz in Geiselhaft einer Bank, die für unsere Wirtschaft zu groß zum Tragen ist. Das hat er in einfachen und klaren unternehmerischen Worten da dargelegt. Und ich habe dann in den Reaktionen etwas geschaut, auch des Tagesanzeigerpublikums. Das sind jetzt nicht die größten Fans von Christoph Blocher, aber eine erstaunliche Zustimmungsrate hat da der alte Fuchs der Politik und der Unternehmer Doyen offensichtlich da ernten können. Dann ein eher etwas irritierendes Interview in der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag. Der Historiker Sascha Zala redet, spricht zum Zolldeal der Milliardäre, dass jetzt auch die NZZ diesen Juso-Sound übernimmt. Die Milliardäre, das sind also die, die geholfen haben, die Zollproblematik gegenüber den USA zu entschärfen. Das sind eben die Milliardäre, das sind nicht die Unternehmer. Merken Sie, da schwingt schon der Sozialmeid nicht. Und der Historiker sagt, das ist typisch für das System Schweiz AG. Also das klingt schon fast ein bisschen nach Mattea Meyer, die ja von den Oligarchen gesprochen hat. Ich sage, zum Glück haben wir solche Oligarchen, die die Politik manchmal nicht einfach nur den Politikern überlassen. Das ist eben die Schweiz, dieses System. Und es ist ja unglaublich, wie sich die Medien immer wieder zum Anwalt machen von Leuten, die Anstoß nehmen daran, dass bei uns eben die politische Klasse nicht eine abgehobene, privilegierte Elite darstellt, eine Kaste sozusagen. Das ist ja das Milizsystem, das eben auch Unternehmer sich in politischen Prozessen zur Geltung bringen. Das also nur in aller Kürze die wichtigsten Nachrichten aus der Schweiz, die mir hier in Afghanistan festhaltenswert erscheinen. Ich verabschiede mich fürs Erste, danke Ihnen herzlich fürs Zuschauen. Bleiben Sie auf unserem Kanal. Es kommen laufend Einsendungen, Zusendungen, Darstellungen aus Afghanistan, aus einer ganz fremden, fremdländischen Geländekammer. Aber ich bleibe davon überzeugt, man muss sich auch mit Systemen auseinandersetzen, engagieren, ins Gespräch kommen, die jenseits von dem liegen, was wir vielleicht sozusagen mit unserer schweizerischen Wirklichkeit in Verbindung bringen. Die Welt ist interessant und die Welt ist nicht verdammt, meine Damen und Herren. Und wir sind gehalten, immer wieder das Beste draus zu machen, zu lernen und andere Sichtweisen kennenzulernen, um vielleicht auch unsere eigenen dann nicht mehr zum alleinigen Maßstab aller Dinge zu erheben. In diesem Sinne, alles Gute, bis bald. Ich melde mich jetzt gleich wieder zurück mit der internationalen Ausgabe.